Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Gemeinsam lachen, dieselben Serien und Musik mögen oder irgendwelche anderen Hobbys teilen, sich so gegenseitig warme Gefühle geben, Geborgenheit, Sicherheit. Das sind wirklich so die ganz klassischen Sachen. Wenn die stimmen, das ist schon mal grundsätzlich eine gute Voraussetzung bei einem potenziellen Partner oder einer Partnerin, dass das gut wird. Aber wie sieht's denn in Sachen Politik aus?
Wenn sich bei einem ersten Kennenlernen herausstellen würde, dass grundsätzlich die Richtung dahin tendiert, dass man mit anderen Kulturen nichts zu tun haben möchte, wäre das für mich auf jeden Fall ein Grund, auch denjenigen nicht weiter kennenlernen zu wollen.
Das hat uns Saskia aus Wuppertal erzählt. Und über Politik sprechen, ne? Fühlt sich jetzt nicht so ultra mega krass sexy an als Thema für ein erstes Date, kann aber natürlich für manche durchaus ein Dealbreaker sein. Zum Beispiel bei Florian und Verena ist das so.
Wenn jemand jetzt so in eine radikale Politikrichtung halt so tendiert, das wäre für mich schwierig.
Die radikalen Haltungen treffen es eigentlich ganz gut, was wirklich komplett nach, egal in welche Seite hindriftet, das ist ein No-Go.
Welche Rolle es spielt, dass eine Person, die ich potenziell matche, auch politisch mit mir auf einer Wellenlänge ist, das gucken wir uns in dieser Episode zusammen mit Ansgar Hudde an. Er ist Soziologe und beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit Partnerschaften und dem Wahlverhalten von Menschen. Und er hat sich für eine Studie, die bald veröffentlicht wird, zusammen mit Daniela Gronow angeguckt, wie ähnlich sich eigentlich Paare in der Parteipräferenz sind. Und vor allen Dingen haben die beiden sich auch angeguckt, warum sind die sich denn eigentlich so ähnlich? Also suchen sich quasi CDU-Wählerinnen dann gegenseitig aus, weil sie die CDU wählen? Oder ist es vielleicht auch ein indirektes Matching, weil man zum Beispiel Leute datet, die ähnlich sind in Sachen Berufs- oder Bildungsstand und man sich dann quasi deswegen die Partei teilt? Oder gleicht sich das vielleicht auch über die Dauer der Beziehung an? Also wählt man vielleicht am Anfang noch unterschiedlich, nach 2, 3, 5 Jahren gleicht sich das eben immer mehr an. Erstmal haben Ansgar und ich grundsätzlich gesprochen. Ich habe ihn gefragt, kann man denn sagen, wer sich das Bett teilt, teilt sich auch die Partei?
Ja, aber auch nicht immer.
Mhm. Wann ist es so und wann nicht?
Also generell, ich meine, wir sehen schon eine erhebliche Ähnlichkeit, aber sie ist jetzt auch nicht so extrem. Es ist jetzt auch nicht so, dass alle politisch 100% auf einer Linie sind.
Kannst du was dazu sagen, ob das, je mehr man in die Außenbereiche geht, da eine wichtigere Rolle spielt? Also wenn man jetzt zum Beispiel ganz links ist, dass es dann zum Beispiel eine größere Rolle spielt, dass man dann auch jemanden datet, der ganz links ist?
Ja, also wenn man in die Extreme geht, da ist es auch da, wo es wirklich ein Problem darstellen kann für eine Beziehung. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus Frankreich, die viele Paare interviewt haben und sich auch angeschaut haben, wann kann es wirklich Beziehungen gefährden? Und die kommt vor allem zum Ergebnis dann, wenn ein Partner, eine Partnerin in die Extreme geht, vor allem in die Extremrechte. Vielleicht auch im Beziehungsverlauf, ich sag mal in Anführungszeichen, abdriftet. Das kann natürlich schwierig sein.
Und ist es denn wirklich so, dass man das nach Parteien ordnen kann oder muss man da eher so nach politischem Spektrum, also irgendwie links der Mitte, rechts der Mitte oder sowas gehen?
Genau, das ist wahrscheinlich in einem Mehrparteiensystem das Passendere. Viele der Forschung kommt aus den USA und in den USA ist die Situation ja, sagen wir, immer herrlich einfach. Es gibt nur zwei Parteien, man weiß, man kann die Menschen sozusagen klarer zuordnen. In Deutschland ist es komplexer. Und klar, es macht sicherlich einen Unterschied, ob jetzt irgendwie ob wir die Konstellation haben, Linke und Grüne oder Linke und CSU. Und in unserer Studie schauen wir uns auch beide Ebenen an. Einmal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich dieselbe Partei mögen? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die im selben politischen Camp sozusagen sind?
Und was ist dabei rausgekommen?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie im selben politischen Camp sind, sind natürlich höher. Aber die Mechanismen scheinen bei beiden halbwegs ähnlich zu sein. Vielleicht noch mit der Nuancierung, diese Annäherung im Beziehungsverlauf, die scheint stärker auf der wirklichen spezifischen Parteiebene zu passieren. Also es ergibt irgendwie Sinn, sagen wir mal, hat die Konstellation SPD und Grüne, da hat man eh schon so eine ähnliche Grundhaltung, dann ist es vielleicht auch leichter, sich da noch gegenseitig zu beeinflussen oder durch gemeinsame Einflüsse irgendwie in die gleiche Richtung zu kommen. Die Beeinflussung zwischen den politischen Camps oder die Annäherung zwischen den politischen Camps gibt es auch, ist aber vielleicht ein bisschen schwächer.
Du hast aber gerade schon gesagt, also es ist tatsächlich so, dass je länger man zusammen ist, die Wahrscheinlichkeit dann höher wird, dass man auch dieselbe Partei dann irgendwann wählt.
Ganz genau, ja. Und wir sehen eben vor allem, dass die Anpassung in den ersten Jahren nach dem Zusammenzug passiert. Also sagen wir, in den ersten 5 Jahren, in denen man zusammen wohnt, passiert da am meisten Annäherung. Danach passiert wenig bis nichts.
Mhm. Habt ihr Erklärungen dafür oder potenzielle Erklärungen?
Es ergibt zumindest mal Sinn, dass man, wenn man es jetzt innerhalb von 5 Jahren nicht geschafft hat, jemanden zu überzeugen, dann, ne? Also klar, also das ist einfach so ein abnehmender Faktor über die Zeit ist. Mhm. Also das ist wahrscheinlich was wir nicht nur bei Politik, sondern auch bei, was ich mir auch mal angeschaut habe, Einstellung zu Geschlechterrollen angeschaut habe, wie sich da solche Einstellungen annähern. Dass einfach am Anfang der Beziehung am meisten Veränderung passiert und irgendwann passiert dann einfach weniger. Dann ist man dann doch scheinbar so festgesetzt und ist vielleicht resistent gegenüber dem Einfluss der anderen Person.
Ja, am Anfang ist vielleicht auch die Bereitschaft, könnte ich mir auch vorstellen, sich anzupassen, größer, weil man die Person irgendwie allein wegen der ganzen Hormone, die da unterwegs sind, irgendwie vielleicht toller findet und man dann vielleicht auch ein positiveres Grundgefühl der Person gegenüber hat und dann vielleicht auch offener ist oder sowas, kann ich mir vorstellen.
Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr plausibel. Die Infos zu den Hormonen haben wir nicht drin in der Studie, aber es klingt sehr plausibel.
Also, falls ich das mit den Hormonen nochmal jemand angucken möchte, sehr, sehr gerne. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute aus der Psychologie, Endokrinologie oder wer sonst noch irgendwie zu Hormonen forscht. Ich mache auch gerne nochmal ein Follow-up dazu. Die Daten aus der Studie von Ansgar, die stammen übrigens aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist eine repräsentative Befragung. Die wird seit 1984 jährlich durchgeführt und da machen über 30.000 Menschen mit. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Datengrundlagen, die wir in Deutschland haben, mit der zum Beispiel gesellschaftliche oder politische Veränderungen erforscht werden können. Wie sieht das denn eigentlich mit der Politik und dem Dating in der praktischen Umsetzung aus? Also die Soziologie guckt ja immer auf die Gesamtgesellschaft. Wir gucken uns jetzt mal so ein individuelles Beispiel an. Nele Posthausen aus dem Eine Stunde Liebe-Team, die war nämlich in Wuppertal unterwegs und hat dort unter anderem mit Marlene gesprochen.
Ja, würde ich sagen, mir ist das schon sehr, sehr wichtig.
Gibt es so Dinge, auf die du besonders achtest? Gibt es vielleicht auch was, was für dich so eine Red Flag wäre, wo du sagen würdest, die Person kann ich nicht daten?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich würde jetzt beispielsweise auf Rassismus extrem achten, das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Oder auch, ich bin alleinerziehende Mutter, dass man da nicht an den altmodischen Rollenbildern so festhält.
Ist es herausfordernd für dich, da eine Person zu finden, die gut passt oder hat das bisher für dich immer gut geklappt?
Ich glaube, das ist so einer der größten Punkte für mich, da jemanden zu finden, weil wenn man da halt nicht auf einer Wellenlänge schwimmt, dann macht es halt auch keinen Sinn.
Gibt aber natürlich auch Leute, die sagen, ach, also Politik, ja, ist mir jetzt irgendwie so mittelwichtig. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Und wir haben ja auch eben schon das Thema Bubbles angerissen. Also die Frage, sind sich Paare in Sachen Politik und in dem, wie sie wählen, vielleicht auch einfach deswegen ähnlich, weil sie einen ähnlichen Bildungsstand, ein ähnliches Einkommen oder sowas haben. Auch das hat sich Ansgar in seiner Forschung angeguckt und er hat mir erklärt, wie groß dieser, ja ich sag mal, indirekte Effekt eigentlich ist.
Tatsächlich ist das für Deutschland heute kein entscheidender Faktor. Es klingt vielleicht erstmal überraschend, aber in Deutschland sind die Zusammenhänge einfach nicht so extrem zwischen zum Beispiel Bildungsstand und Wahlverhalten, zwischen Religiosität und so weiter. Und ein anderer Punkt ist, diese Zusammenhänge sind ja nicht immer, wenn wir jetzt bei heterosexuellen Paaren bleiben, die sind ja bei Frauen und Männern nicht immer gleich. Also zum Beispiel vielleicht ist der Effekt von Bildung auf eine bestimmte Parteiwahl bei Frauen größer als bei Männern. Mhm. Und auch das, dadurch kommt es zustande, dass ein Matching auf Bildung nicht so stark zu einem Matching auf der Politikebene führt.
Das heißt, dass es da potenziell auch einfach zu viele Variablen gibt, die sich gegenseitig auch beeinflussen und sowas. Und unterschiedlich dann auch beeinflussen.
Genau, es ist ein sehr komplexes System. Auch hier nochmal kurz, um den Vergleich mit den USA zu bringen. Da gibt es immer mehr Forschung, die zeigt, dass Politik mit immer mehr Variablen zusammenhängt. Also was weiß ich, Republicans leben auf dem Land, Democrats in der Stadt, Democrats sind im Schnitt gebildeter und so weiter. Also dass es da die Zusammenhänge zwischen der Parteiwahl und diesen ganzen soziodemografischen Faktoren und den Lifestyle-Faktoren, dass diese Zusammenhänge stärker werden. In Deutschland sind sie nicht so stark und wir sehen auch keinen wirklich klaren Trend insgesamt.
Liegt das gegebenenfalls auch daran, dass in Deutschland einfach weniger Leute leben und es mehr Parteien gibt?
Also, dass es mehr Parteien gibt, spielt es auf jeden Fall eine große Rolle, dass wir einfach ja ein komplexeres Parteiensystem haben. Und wiederum in den USA sehen wir, dass schon seit Jahrzehnten, dass die Gesellschaft einfach parteipolitisch immer polarisierter wird, dass es wirklich große und wachsende Gräben gibt, die wir auch so in Deutschland nicht sehen.
Also es ist wirklich keine gefühlte Wahrheit, dass in den USA die Gesellschaft gespaltener ist durch dieses, ja, es ist ja im Prinzip ein Zwei-Parteien-System, auch wenn es auf dem Papier noch mehr Parteien gibt.
Ja, es ist ziemlich klar zu sagen, dass die amerikanische Gesellschaft da deutlich gespaltener ist als die deutsche.
In Deutschland wird ja aber trotzdem auch gerne mal so das Bild aufgemacht, dass die Gesellschaft in Deutschland auch mega gespalten ist, ne? So von wegen, ja, Menschen lehnen sich total ab, die unterschiedlich wählen. Stimmt das tatsächlich in Deutschland?
Nicht so richtig. Genau, es wird in der Öffentlichkeit viel debattiert über die gespaltene Gesellschaft oder über die zunehmend gespaltene Gesellschaft. In den Daten sehen wir das kaum. Wenn wir uns anschauen, die Daten des Politbarometer, die gibt es seit den 70ern, und da werden die Menschen auch immer gefragt, was sie so für Gefühle haben gegenüber allen Parteien. Das ist so das Klassische, was man misst, um zu sehen, ob eine Gesellschaft affektiv polarisiert ist, also auf der Gefühlsebene polarisiert ist, ob sich die Leute aus parteipolitischen Gründen ablehnen.
Also ob man eine Person im Prinzip blöd findet, weil die CDU wählt und ich Grüne wähle.
Ganz genau. Und was wir da sehen, es gibt eine starke Ablehnung gegenüber der AfD. So im Grunde alle anderen lehnen die AfD stark ab.
Das sieht man ja im Prinzip jetzt auch bei den ganzen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und so, ne?
Genau, da sind sich sozusagen viele von Linke bis CSU ziemlich einig. Aber innerhalb der anderen Parteien, da sind diese meisten Gefühle neutral, also halbwegs im neutralen Bereich. Da gibt es keine massive Ablehnung. Und vor allem im Zeitverlauf sind die meisten sozusagen Gefühlskonstellationen konstant oder besser positiver geworden.
Es gab ja vor kurzem auch so dieses Ding, was rumging, dass junge Männer eher konservativ bzw. rechts wählen und Frauen eher progressiv bzw. links. Und das hast du dir ja auch mal angeguckt. Gibt es da tatsächlich so große Unterschiede beim Wahlverhalten, die ja auch ein potenzielles Matching dann schwieriger machen würden?
Ja, das ist ein stark zunehmender Trend, vor allem bei den Jungen, dass wir da große Geschlechterunterschiede sehen, dass die Grünen bei den jungen Frauen besonders beliebt sind und vor allem die FDP bei den jungen Männern beliebt ist. Und klar, das werden wir vermutlich jetzt auch mehr erleben, dass sich das oft auf dem Datingmarkt niederschlägt, dass es einfach zumindest häufiger dazu kommen wird, dass sich vor allem Grünen-Wählerinnen und FDP-Wähler begegnen und dann schauen müssen, was sie damit machen.
Freut sich dann der Soziologe in dir bei solchen Entwicklungen, dass du dir denkst, ach guck mal, das ist schon wieder neue Forschung für mich?
Ach. Nee, in Summe dann doch nicht. In der Soziologie beschäftigen wir uns ja generell häufig mit Problemen gesellschaftlichen, mit schwierigen Herausforderungen. Aber das eigene Gefühl, dass bestimmte Veränderungen vielleicht gesellschaftlichen Herausforderungen sein können, überwiegt dann doch noch über die Forschungsneugierde.
Aber das ist doch schon so, dass das irgendwie potenziell Herausforderungen sind, wenn sich so dieses Wahlverhalten nach außen bewegt und ihr festgestellt habt, man matcht gerne mit Personen, die gleich wählen, oder?
Absolut. Also aus Forschungssicht wird das sehr, sehr, sehr spannend. Das ist gar keine Frage, ja.
Dass sich das vor allen Dingen bei den jungen Menschen so sehr auseinander bewegt und was das für Auswirkungen auf Beziehungen hat, das finde ich wirklich sehr interessant. Und ja, das hat vielleicht, wenn wir mal so in die Zukunft gucken, auch was mit der Bereitschaft zu tun, potenzielle Konflikte auszutragen. Darüber haben Ansgar und ich auch noch gesprochen, das hört er gleich. Und jetzt hatte Ansgar ja eben auch schon gesagt, also die Forschung, die zeigt eben, dass das Thema Politik in Beziehungen in den Außenbereichen ein größeres Thema ist. Also wenn man zum Beispiel sehr links oder sehr rechts sich verortet. Es gibt aber natürlich auch viele Menschen, für die ist Politik jetzt einfach grundsätzlich nicht so super wichtig und deswegen eben auch nicht so eine Red Flag oder so ein Dealbreaker oder sowas. Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team hat darüber mit Dodi gesprochen und ihn gefragt, inwiefern sprichst du denn mit deiner Freundin über politische Themen?
Relativ wenig, mehr über unseren Beruf, über Hobbys, politische Themen eher weniger. Und doch ein bisschen über den Gaza haben wir gesprochen. Mit Israel ist ja auch immer so ein akutes Thema.
Und ist es dir wichtig, dass deine Freundin da die gleiche Meinung hat wie du?
Nee, eigentlich nicht. Also wir sind uns auch in manchen Dingen ein bisschen uneinig, aber ja, also ist mir nicht so wichtig.
Wie war das bei dir, als du noch auf Partnerinnensuche warst im Dating? Ist es dir da schon mal passiert, dass du eine Person kennengelernt hast und gedacht hast, ah, die ist zwar nett, aber politisch geht die Einstellung gar nicht?
Ich sag mal, beim ersten oder zweiten Date war auch nie so politische Themen so das Hauptthema. Deswegen, also die Situation hatte ich bisher noch nicht, nee.
Wie sehr das Thema Politik einen auseinanderdriftet, das hat natürlich mit den individuellen Präferenzen zu tun. Das hat aber gegebenenfalls auch was mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu tun. Und da müssen wir natürlich auch in die USA gucken. Da ist im November ja wieder Präsidentschaftswahl. Und da gibt es im Prinzip wirklich nur zwei Parteien zur Auswahl. Also entweder die Republikanische Partei oder die Demokratische Partei. Und die Gesellschaft dort, die ist viel gespaltener und das sieht man tatsächlich auch am Datingverhalten. Und genau dazu macht Ansgar gerade eine Studie mit seiner Kollegin Shannon Teflinger. Und da hat er mir schon mal vorab erzählt, an was die beiden eigentlich da genau forschen.
Bei der Studie legen wir Menschen Datingprofile vor und wir variieren so, also wir manipulieren die politische Info, die drin steht. Steht manchmal Republican drin, manchmal Democrat. Und dann haben die Datingprofile noch ein paar andere Infos.
Das heißt aber, die Profile an sich bleiben im Prinzip komplett gleich und ihr verändert dann nur die politische Ausrichtung.
Genau, beziehungsweise der Rest ist einfach zufällig variiert.
Und was ist dabei rausgekommen?
Wir sehen, das, was wir allerdings auch schon aus vorheriger Forschung wussten, dass Personen mit, in Anführungszeichen, der falschen politischen Partei im Profil, dass die abgelehnt werden. Also, dass da deutlich weniger Interesse steht, der Person eine Nachricht zu schreiben, auf eine Nachricht der Person zu antworten. Was uns aber vor allem interessiert hat, ist die Frage nach dem Warum. Weil unser Gedanke ist, vielen wird es nicht nur darum gehen, dass die keine Lust auf parteipolitische Diskussionen haben, sondern es steckt vermutlich noch mehr dahinter. So eine politische Orientierung kann auch eine soziale Identität sein. Und wir haben uns vor allem zwei Dinge angeschaut. Hat das eine Auswirkung auf die wirklich Bewertung in gut-schlecht der Person und hat es einen Effekt auf die Passung? Und wir finden beides. Bei dieser Bewertung meinen wir, wenn die falsche Partei da steht, dann wird die Person als weniger intelligent wahrgeschätzt. Sie wird als weniger ehrlich wahrgeschätzt, als egoistischer und als vorurteilsbehafteter.
Das heißt, das ist im Prinzip dann ein richtig schlechter Mensch für einen.
Genau, zumindest ein Stück in die Richtung. Genau, also es geht wirklich an den Kern der Menschen sozusagen.
Das heißt, dass man im Prinzip sieht, okay, die Person wählt republikanisch, ich bin Demokratin und da ist die dann eben die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich denke, ja, der ist komplett dumm und geizig.
Ganz genau. Und den zweiten Faktor, die Passung, also wir haben gefragt, denkst du, die Person im Profil hat ähnliche Werte wie du, einen ähnlichen Lifestyle? Auch da finden wir relevante Effekte.
Also dass man die Person dann, was dann ja auch relativ logisch ist, nicht passend für sich selber findet.
Genau.
Ich meine, das ist jetzt, wenn man den ersten Punkt weiß, nicht so überraschend, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und das ist vielleicht ja auch der offensichtlichere und vielleicht auch sozusagen weniger problematische Teil, wenn es einfach um die Passung geht. Man kann ja sagen, die Person hat ja eine völlig legitime Haltung, passt, ist ja wunderbar, aber passt vielleicht nicht ganz so zu mir.
Es ist dann natürlich irgendwie, ja, muss man auch sagen, so ein sich selbst bestätigendes Prinzip, ne? Also ich finde die Person eh schon irgendwie unhöflich oder blöd, da will ich jetzt vielleicht auch eher nicht sagen, also mit der auf ein erstes Date, das stelle ich mir ja einfach nur ganz, ganz toll vor. Und nochmal kurz zurück zu unserer Umfrage in Wuppertal. Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team, die hat mit Verena darüber gesprochen, wie wichtig denn eigentlich die politische Einstellung eines potenziellen Partners, einer potenziellen Partnerin für sie ist.
Total wichtig, weil irgendwie klar sein muss, dass bestimmte Tendenzen definitiv überhaupt nicht dabei sein dürfen.
Wenn du sagst, bestimmte Tendenzen, kannst du da was benennen, was für dich so ein absolutes No-Go wäre, wo du sagen würdest, okay, du siehst echt nett aus, aber ich muss leider weiter?
Absolutes No-Go ist alles, was rechts ist. Wer pro AfD ist, geht gar nicht.
Hattest du schon mal so einen Fall, dass du eine Person gedatet hast und dann hast du gemerkt, boah, wir verstehen uns zwar vielleicht irgendwie gut, aber politisch passt es gar nicht?
Ja, tatsächlich, hatte ich schon mal. War jetzt nicht irgendwie auf Parteipolitik bezogen, aber einfach, dass so bestimmte politische Ideen mir viel zu konservativ waren. Da reicht der Rest dann nicht, was man sagt, da geht es irgendwie weiter.
Wenn du jetzt auf der Suche nach neuen Leuten bist, hast du auch so ein bisschen Fragen vielleicht, die du stellst oder Taktiken, wie du das rausfindest? Oder benutzt du vielleicht sogar Apps, wo man es nachgucken kann?
Apps tatsächlich gar nicht, aber vielleicht probiere ich das mal aus. Also so von meinen Dingen, die mich interessieren und die ich auch so mitbringe ins Alltägliche, ist zum Beispiel Menschenrechte und gemeinsame Rechte für alle ganz entscheidend. Und wenn ich da irgendwie feststelle, da gibt es Fragen oder Fragezeichen im Gesicht, dann hake ich da auch schon mal nach. Und ich glaube, dann kommt man schnell auch tatsächlich auf politische Sachen. Das ist jetzt vielleicht nicht immer Wirtschaftspolitik, aber so allgemeine Politik kann man damit dann schon abhaken.
Das klingt natürlich total nachvollziehbar. Und Ansgar hat mir auch noch mal bestätigt, dass das jetzt auch aus soziologischer Sicht nicht überraschend ist.
Definitiv nicht überraschend. Vor allem diese Ablehnung gegenüber den Radikalen. Und das ist aus gesellschaftlicher Sicht vielleicht auch nicht der problematische Teil. Schwieriger und vielleicht problematischer wird es eher, denke ich, wenn man auch innerhalb der breiten Mitte anfängt, sich abzulehnen und da die starken Vorurteile aufbaut.
Und da können wir aber Stand jetzt ja sagen, ist es im Moment noch nicht so.
Genau. Wie sich das in Deutschland dann wirklich auf den Partnermarkt und aufs Datingverhalten auswirkt, wissen wir eigentlich noch nicht. Dazu gibt es noch keine Studien. Das ist Teil von dem, was ich in den nächsten Jahren so machen will an Forschung. Deshalb ja, es ist wirklich ein Forschungsbereich, in dem wir meiner Meinung nach noch viel zu wenig wissen eigentlich.
Was würdest du denn gerne noch wissen?
Inwieweit wir zum Beispiel die so Ergebnisse aus den USA hier auch finden. Und ob wir zum Beispiel auch hier finden, dass, sagen wir mal, Grünwählerinnen FDP-Wähler ablehnen und andersrum. Also ob auch in so einem Bereich diese Vorurteile da sind. Und auch was da in so eine Partei genauer reingelesen wird. Ob es auch hier diese Einschätzung oder diese Effekte auf Wahrnehmung von Intelligenz und Charakterqualität gibt. Oder ob es eher so Lifestyle-Dinger sind. Und auch beim Lifestyle so die Frage, was, also geht es da um wirklich mal wichtige Faktoren? Es kann ja sein, dass man bei manchen Parteien denkt, die sind eher familienorientiert. Ich will eine familienorientierte Person. Oder es kann um banalere Dinge gehen, dass, keine Ahnung, dass man von manchen denkt, die haben einen Musikgeschmack, der passt nicht zu mir. Oder die haben einen, so ein Ausgehverhalten, das passt nicht zu mir.
Ja, je nachdem, wie wichtig das für einen ist, kann das natürlich auch sehr identitätsstiftend sein, ne?
Ja, das stimmt. Und es hat natürlich also eine praktische Wirkung. In gewisser Weise ist ja die, was hat man für einen Ausgehstil, praktisch vielleicht eigentlich wichtiger als, was hat man für eine Vorstellung für ein ideales Steuersystem?
Ja, auf der anderen Seite ist man dann natürlich, wenn man über das Wahlverhalten spricht, auch schnell bei ganz tief verankerten Werten dann auch, ne? Was jetzt beim Ausgehverhalten vielleicht, natürlich hast du gesagt, im Praktischen eine große Rolle spielt, aber dass er jetzt nicht unbedingt so viel über die eigenen Werte aussagt.
Ja, und da ist natürlich dann auch eine generelle Frage, inwieweit will man Politik auch, ich sag mal so, moralisieren, einzelne politische Fragen? Und inwieweit ist, wenn man sich politisch uneins ist, ist das wirklich eine Frage von Werten und Moral oder einfach davon, dass man halt bestimmte Chancen und Risiken anders gewichtet, dass man einfach andere Lösungsansätze für effektiver hält?
Ja, und glaube ich am Ende auch, ob man damit gut umgehen kann, vielleicht auch nicht immer nur einer Meinung zu sein innerhalb einer Beziehung. Das kann ja auch Spaß machen, zu diskutieren und zu streiten, auch wenn das irgendwie oft nicht so einen guten Ruf hat.
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil wenn wir mit so einer Studie anfangen, dann schauen wir uns ja immer den Mittelwert an. So. Im Schnitt hat es den Effekt. Aber es ist natürlich plausibel, dass sich das zwischen Menschen unterscheidet und dass das an vielen verschiedenen Faktoren hängt, ob man eher bereit ist, über Parteigrenzen hinweg zu daten, ob man das vielleicht auch mal interessant findet oder ob man da überhaupt keine Lust hat oder ob es einem auch völlig egal ist.
Aber dann können wir doch im Moment festhalten, Paare teilen sich schon potenziell die Partei, aber es wird auf jeden Fall in Zukunft spannend.
Ja, Es wird auf jeden Fall spannend.
Und Leute, I am here for it, ja? Es ist einfach immer was los. Manche sagen zu viel. Ich sag dazu, also uns werden hier bei Eine Stunde Liebe auf jeden Fall nicht die Themen ausgehen. Also es bewegt sich einfach immer weiter und wir werden natürlich für euch auch weiter gucken, in welche Richtung und was das dann für unsere Beziehungen und für Dating und so bedeutet. Und richtig spannend wird es jetzt auch im Liebestagebuch. Es geht nämlich um einen Dreier. Das ist ja wirklich eine der Sexfantasien überhaupt. Aber wie sieht das denn eigentlich in der Praxis aus? Also was sollte man da zum Beispiel vorher absprechen? Was braucht es, damit alle Spaß haben und auf ihre Kosten kommen? Und wie startet man eigentlich so ein Dreier, ohne dass es total awkward wird? Vor genau diesen Fragen stand auch Caro mit ihrem Freund Jones.
Jones und ich haben ja von Anfang an, seitdem wir uns kennen, eine offene Beziehung und haben gesagt, wir wollen es offen gestalten. Und wir gehen die einzelnen Schritte der Öffnung der Beziehung halt langsam und gemeinsam. Und jetzt gerade sind wir so in der Phase, dass wir ein Profil haben, also ein Paarprofil und darüber auch Frauen daten, gemeinsam, genau. Also wir treffen uns auch alleine mit Männern, Frauen, also Jones mit Frauen, ich mit Männern oder Frauen. Genau, aber in diesem Paarprofil wollen wir halt einfach gemeinsam so Erlebnisse haben irgendwie, weil das ja auch als Paar sehr verbindend ist. Und wir haben dann da mit einem Mädel geschrieben und uns zum ersten Treffen in einer Bar getroffen, weil wir sagen, wir treffen uns erst einmal zum Kennenlernen und es ist von vornherein klar, dass an dem Abend nichts laufen wird. Und man hat danach nochmal Zeit, gemeinsam drüber zu reden, hey, was denkst du und so. Und das haben wir auch gemacht. Es war ein super schöner Abend. Wir waren in mehreren Bars, haben so ein bisschen Barhopping gemacht, haben uns so viel unterhalten. Sie war auch sehr kommunikativ. Also hat uns wirklich sehr gut gefallen. Wir hatten einen sehr, sehr guten Vibe mit ihr. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später, irgendwie zwei Wochen später oder sowas, dann verabredet und sie zu uns nach Hause eingeladen. Ja, wir haben dann was gegessen, wir super gequatscht und so. Und dann, ich habe eine Pole-Dance-Stange. Und dann sagte sie irgendwann so, ach cool und so, und zeig mal was. Und dann habe ich gesagt, das kann ich gerne machen. Ich zeig euch was, aber nur, wenn ich also euch das zeigen kann und ihr das dann nachmacht. Okay. Und dann habe ich meine Hose ausgezogen und habe gesagt, naja, ihr müsst jetzt auch eure Hosen ausziehen. Und habe das dann so ein bisschen spielerisch eingeleitet und habe dann so ein paar Figuren gezeigt. Und die haben es versucht nachzumachen, was total witzig war. Und da kam dann halt auch schon so ein bisschen der erste spaßige Körperkontakt zustande. Dann habe ich sie gefragt, ob ich sie küssen darf. Und dann haben wir uns geküsst und dann hat sie so Jones signalisiert, hey, du kannst dazukommen. Und dann haben die beiden sich geküsst und dann haben Jones und ich uns geküsst. Und dann sind wir so in so einem Dreier gespannt irgendwie und dann so Richtung Couch. Und es war aber super schön, weil es dann nicht irgendwie losging, sondern wir haben so ein bisschen rumgealbert und rumgemacht und dann mal wieder irgendwie ein bisschen gequatscht. Und es war total irgendwie auf eine Art freundschaftlich sexy. So. Und es ging überhaupt nicht um irgendeine Sex-Performance oder so, sondern das war einfach, wir haben uns so, ja, so den Ball zugespielt und alle mal so miteinander und dann wieder die beiden und dann wieder ich mit ihr und so. Und das war sehr, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und Jones auch. Und sie ist dann, das war mitten in der Woche, deswegen musste sie dann irgendwie um eins oder so gehen. Dann waren Jones und ich haben dann noch kurz zusammengesessen und er war so voll so, wow, das war voll die schöne Erfahrung. Und für ihn ist auch, er hat viele Dinge so in seiner Jugend nicht erlebt und für ihn ist gerade so Sex mit Unbekannten häufig sehr stressig irgendwie und das kann er nicht so genießen und selbst wenn man mal irgendwie, also gerade so ein Dreier oder so eine zwei Frauen da irgendwie bespaßen zu müssen, ist oft sehr, sehr stressig für ihn und also das hört sich im Nachhinein immer cooler und spannender und spaßiger an, als es war, aber dadurch, dass wir sie irgendwie kannten und sie auch eine wirklich sehr, sehr achtsame und sinnliche Person ist, war das eine super schöne, befreiende Erfahrung, also auch für uns beide. Und es hat uns als Paar definitiv auch nochmal zusammengebracht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das letzte Date dieser Art war, aber davon erzählt uns Caro ja bestimmt dann hier auch im Liebestagebuch. Vielen Dank nochmal an Ansgar Hode von der Uni Köln für die Einblicke dazu, wie Politik und Beziehungen zusammenhängen. Und wie es in Deutschland aussieht, dazu forscht er mit Daniela Gruno von der Uni Frankfurt und zur Situation in den USA forscht er mit Shannon Teflinger von der Uni Köln. Und natürlich vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr meldet euch wie immer sehr, sehr gerne bei Themenwünschen, Fragen oder Rückmeldungen und schreibt einfach eine E-Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.